Und deswegen würde ich immer sagen, ganz oft ist das, was wir in unserem Alltag, also was wir in unserem Alltag erleben und worüber man stolpert, sind halt Symptome von den dahinterstehenden großen Ungerechtigkeiten, die sich dahinter verbergen.
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche.
Können wir mit dieser Folge starten? Ja, herzlich willkommen.
Hallo.
Zu einer weiteren Folge Kleine Pause Podcast, Begegnung in der Teeküche. Wir freuen uns riesig. Wir haben heute zwei ganz wundervolle Gästinnen und diese Folge, das ist jetzt wieder so eine Information, so ein bisschen aus dem Backoffice. Diese Folge ist schon ewig geplant, gefühlt.
Eigentlich haben wir drei Gästinnen, wie man hört.
Das stimmt. Eigentlich habe ich das auch gar nicht richtig gesagt, sondern wir haben tatsächlich drei Gästinnen. Aber dazu vielleicht später mehr, kleiner Teaser. Genau, diese Folge haben wir sehr, sehr lange geplant. Wir haben tatsächlich da deswegen auch schon häufiger miteinander gesprochen. Und wir freuen uns sehr, dass diese Folge jetzt tatsächlich auch aufgezeichnet wird und stattfinden kann. Und unsere Gästinnen sind bestimmt jetzt neugierig, wer sich jetzt vorstellt.
So, dann nutzen wir direkt mal hier die Ruhe in meinem Schlafzimmer, Homeoffice-Ding. Moin Moin aus Hamburg. Ich bin Jenny und habe hier die wundervolle Charlotte neben mir stehen mit der kleinen Ruth. Magst du mal starten? Genau, wir sind die Gründerinnen von Climb, über das wir heute auch ein bisschen berichten werden. Wir wohnen beide in Hamburg, wir kennen uns schon sehr, sehr lange, arbeiten gerne zusammen, trinken gerne Sekt zusammen, machen alles, was das Leben schön macht, gerne zusammen und sind beide Fans von Schule, würde ich sagen, und anspruchsvolle Träumerinnen von einem gerechteren Bildungssystem in Deutschland.
Vielen Dank. Das war die eine Vorstellung. Es folgt die zweite Vorstellung, würde ich sagen.
Genau. Kennengelernt haben wir uns, du hast gerade von langen Jahren berichtet, stimmt, über 10, glaube ich. Aber 11 ist es schon her. Wir waren beide, oder sogar zu dritt, muss man sagen. Die Hanna fehlt jetzt hier in unserer Runde. Also wir sind drei Gründerinnen und haben uns als Teach First Fellows kennengelernt, die alle ganz neu nach Hamburg gekommen sind damals, aus ganz verschiedenen Kontexten. Wir haben unterschiedliche Sachen studiert, ganz verschiedene Jobs gehabt. Ich habe ganze Weile im Ausland auch gewohnt und dann sind wir hier so angespült worden sozusagen in den Norden und haben an Grundschulen angefangen zu arbeiten und uns dabei kennen und lieben gelernt und uns auch in die Schule verliebt. Und vom Hintergrund her ist es unterschiedlich. Ich habe auch so eine Ausbildung als Deutsch als Zweitsprache, Deutsch als Fremdsprache Lehrkraft gemacht, habe aber eigentlich Amerikanistik studiert und alles Mögliche gejobbt und gearbeitet bis hin zu Schafehüten in Island. Und die Hanna ist Psychologin von Haus aus, hat auch ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Und was magst du dir noch?
Genau, ich bin von Haus aus Politikwissenschaftlerin, bin die Jüngste in der Runde und deswegen sozusagen ist klein die letzten 10 Jahre das gewesen, was ich gemacht habe. Und davor und dazwischen nicht so viel. Ich bin inzwischen nebenher noch kommunalpolitisch aktiv, das ist vielleicht noch interessant, und gucke mir so auch eben den systemischen Aspekt an. Genau, wir wohnen in Hamburg und wir freuen uns, dass wir heute Abend bei euch sein dürfen in der Teeküche.
Genau, und haben neben Climb, also sozusagen unserem ersten Baby, das wir zu dritt in die Welt gebracht haben, wenn man so will, dazu erzählen wir gleich auch noch mehr, was wir da so tun und wie wir da das System so ein bisschen aufmischen hier oder da, auch noch 5 weitere kumuliert Kinder jetzt am Start. Und die kleine Ruth, 3 Monate alt, fast 4,
genau,
begleitet uns auch heute. Also wenn ihr zwischendurch quäken hört, ist das vielleicht ihr Beitrag zu dem ganzen Gespräch. Wir freuen uns richtig doll und danken für die Einladung.
Gerne. Also ich glaube, zu Climb und was das überhaupt ist und so weiter, werden wir gleich noch ein bisschen kommen. Die Folge steht auch, vielleicht das schon mal vorweg, so ein bisschen unter dem Deckmantel Klassismus und Bildungssystem. Also damit wollen wir uns auch noch ein bisschen inhaltlich auseinandersetzen. Aber zu Beginn unserer Folgen dürfen ja alle unsere Gästinnen auch immer so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn sie denn möchten, und eine Anekdote oder eine Erfahrung teilen, die irgendwie dazu geführt hat, dass man oder dass die Gästinnen jetzt das machen und damit ihr quasi, was ihr heute macht. Das wird wahrscheinlich auch direkt schon irgendwie was mit Climb zu tun haben und mit dem Thema, was wir uns so ein bisschen für die Folge überlegt haben. Aber als Gesprächsanlass darf es auch gerne was Persönliches sein, wenn ihr was Persönliches teilen möchtet.
Ja,
kann mit einer Geschichte anfangen, die mittlerweile 10, 11 Jahre her ist. 2012 muss das gewesen sein. Das war, wie gesagt, da haben wir alle drei an drei unterschiedlichen Hamburger Grundschulen gearbeitet. Ich an einer sehr kleinen Grundschule im Hamburger Norden. Und habe da alle möglichen Sachen gemacht. Jenny hat es eben erzählt, wir waren bei Teachers Deutschland eingesetzt, wo man ja so ein bisschen von allem was macht. Das ist ja so ein bisschen wie ein freiwilliges soziales Jahr an der Schule. Und zumindest bei mir war das so, dass man auch quasi für alles eingesetzt wurde. Überall, wo Mangel war, wo irgendwas fehlte, wurde ich dann hingeschoben. Und es hieß, ach Charlotte, mach mal was, denk dir mal was aus. Und eine Sache, die ich mir da so ein bisschen angenommen hatte, war, dass es an meiner Schule einen sehr gut ausgestatteten Computerraum gab mit irgendwie PCs und Scanner und Smartboard und Zeug, der aber, weil immer irgendwas anderes wichtig war, nicht besonders viel genutzt wurde. Und das fand ich total schade und habe deswegen einen Nachmittagskurs angeboten, der letztlich Präsentieren am Computer sich irgendwie schimpfte. Und die Kinder haben also in PowerPoint so allererste kleine Präsentationen erstellt. Und das war... Es ergab sich eigentlich mehr so, dass das halt ein Angebot eher für die leistungsstärkeren Kinder war. Also die, die am normalen Schultag vielleicht auch nicht so viel Futter bekommen haben, die viel zurückstecken mussten, viel kooperieren und mitmachen mussten und nicht so viele Angebote, nicht so viel Futter bekamen. Die sind dann alle in diesen Kurs gekommen und sind da total aufgeblüht und haben sich da auch echt an PowerPoint wirklich die Zähne ausgebissen und haben geschrieben und recherchiert und angefangen, so Suchmaschinen zu benutzen und solche Sachen und waren da mit Feuer und Flamme dabei. Und ich war auch sehr, sehr stolz, weil die das mit so viel Begeisterung gemacht hatten. Und dann gab es, wie das so ist, einen Halbjahreswechsel, es gab neue Stundenpläne und dann kam meine Schulleiterin zu mir und sagte, dieses, was du da im PC-Raum machst, welche Kinder sind denn da dabei? Hab ich so ein bisschen erzählt, ja, Patricia ist der 2A, Paula ist der 2B. Und dann hörte die sich so an und war so, ah ja, nee, das müssen wir streichen, weil in der 1A, da brennt die Luft. Wir müssen dich vormittags komplett in die 1A stecken und damit sind deine Stunden dann auch aufgebraucht. Also dieses Angebot muss weg. Und ich fand's blöd, aber was will man machen? Und bin dann halt zu den Kindern hingegangen, hab gesagt, pass auf, wir machen das heute das letzte Mal, weil ihr wisst, es gibt eine erste Klasse, da brauchen die Kinder noch richtig viel Hilfe, auf die müssen wir jetzt Rücksicht nehmen, deswegen läuft dieser Kurs jetzt aus. Dann hat eine Schülerin, Paula, mich fassungslos angeguckt, nimmt ihre Schultasche und pfeffert die mir voller Wucht ans Schienbein und sagt, boah, Frau Frei, ich bin es so leid, immer die guten Kinder. Ich gebe mir den ganzen Tag Mühe, ich mache mir den ganzen Tag Mühe, ich mache meine Hausaufgaben, ich lese Bücher und immer werden den guten Kindern die Sachen weggenommen. Und es sind immer die guten Kinder, die leiden müssen, weil es immer Kinder gibt, denen es noch schlechter geht und die noch mehr Hilfe brauchen. Ich finde das so, so ungerecht und scheiße. Ich dachte, das wäre hier endlich mal ein Angebot für mich und jetzt gibt es das nicht mehr. Das ist so, so unfair und ist wutschnaubend. Der Tür knallend hat sie diesen Computerraum verlassen. Ich natürlich hinterher und habe sie dann auch wieder ins Klassenzimmer reingeholt und war so, Paula, ja, und so ist es leider. Und dachte, kam nach Hause und war so, Alter, das geht nicht. Und bestimmt haben wir uns in der Woche irgendwie dann auch gesehen und ich habe diese Story erzählt und war so, das kann doch nicht sein, dass es das irgendwie ist. Und gar nicht so sehr in diesem Gedanken, also ich glaube, was mich an der Geschichte so berührt hat, ist gar nicht so sehr dieses Anliegen von ihr mit, es sind immer die guten Kinder, sondern dieser Mangel. Dieser Mangel, den die Kinder von Tag 1 mitbekommen, der von Tag 1 nur verwaltet wird und was die Kinder ja total mitschneiden und die wenigen Angebote, die es gibt, die so ungerecht verteilt werden müssen. Und das ist echt eine Geschichte, die mich seit 10 Jahren begleitet und über die ich immer wieder nachdenke und die auch für mich wie so ein Fixstern geworden ist, wenn es bestimmte Entscheidungen gibt in der Frage, wo schiebt man jetzt Ressource hin, zu sagen, nee, das können wir nicht einstampfen, das können wir denen nicht wegnehmen. Das ist echt was, also das ist so eine Geschichte, die trage ich echt, glaube ich, den Rest meines Lebens mit mir rum. Diese Schultasche, die da an meinen Schienbein fliegt. Ich spüre das halt doch, wie das weh getan hat.
Ich erinnere mich sehr genau, wie du das erzählt hast. Das war auch so unsere Anfangszeit dieses Einsatzes. Wir waren halt alle drei an verschiedenen Schulen, waren alle neu nach Hamburg gezogen und dann irgendwie Anschluss finden, ein bisschen schwierig, ne? Und haben uns dann immer am Wochenende auch getroffen, meistens auf dem Balkon von Hanna und haben wir geplant und dann ging es über ein Sekt trinken und sich aufregen über Sachen und genau solche auch systemischen Ungerechtigkeiten und wegen Mangel können Sachen nicht passieren oder ne, die Veränderung geht zu langsam und dann kriegt man rückgemeldet, ja, das wollen sie jetzt aber sehr schnell, das geht so aber nicht. Und so ein bisschen diese andere Seite, ne, der Lehrkräfteblick, dass man sagt, hey, ich will für Kinder wie Paula was schaffen, was die auch mal fordert und wo die richtig aufblühen können, richtig zeigen, was sie können, was alles schon da ist. Genauso aber auch will ich in die 1A und da mithelfen und die eben nicht da alleine sitzen lassen, weil, und dass du dich dann so zerreißt, ne? Und dann diese andere Perspektive, und das wäre so ein Ding, was ich teilen kann, was mir nach, ich weiß gar nicht, jetzt ein halbes Jahr nach Start dieses Einsatzes war oder ein Jahr drauf, irgendwie so, dass man ja sehr, sehr, sehr schnell die Kinder total ins Herz schließt, super lieb gewinnt, aber auch sehr viel die krassen Stories, die so mitbringen und die auch sehr schnell erzählen von zu Hause und von dem Schultag und überhaupt irgendwie so aufnimmt und mit sich trägt und daraus ja einmal auch schon viel Motivation und Power schöpfen kann. Gleichzeitig macht es einen aber auch durchaus fertig, weil es teilweise ja echt Klopper sind, die man da so mitbekommt, was so alles passiert. Und irgendwann hatte ich irgendwie keine Puste mehr und stand so eines Morgens an meiner Wohnungstür von innen mit der Hand auf der Klinke und es war 7:50 und irgendwann war es 7:50 und ich konnte einfach nicht das Haus verlassen. Ich konnte nicht mal aus der Wohnung rausgehen. Ich dachte, ich kann es nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr. Und scheiße, was bin ich für eine schlechte Person, dass ich das jetzt nicht mehr kann. Weil ich habe doch so viel Ressource, ich habe doch so viel Kraft. Aber in Wahrheit hatte ich sie nicht mehr. Und einfach mal irgendwie 3 Tage ins Bett gelegt. Ich habe nur gepennt. Dann habe ich euch angerufen. Dann haben wir einen Tag im Spa verbracht. Und dann haben wir so versucht zu gucken, okay, wie können wir uns da gegenseitig helfen, die Batterien wieder aufzuladen. So eine gewisse, ja, professionelle Distanz nennt man das ja gerne, ne? Aber so einen Umgang damit zu finden, auch mit den Sachen, die man so mitbekommt und mitnimmt und sich wieder aufzuladen. Das hat mich echt auch viel gekostet. Und nur durch, ja, coole Menschen, die da an meiner Seite waren, konnte ich das mich da wieder rauskämpfen, so aus diesem Loch. Und das hilft mir auch heute noch weiter, weil ja auch jetzt haben wir so ein bisschen nochmal die Seiten gewechselt und sind in anderen Jobs gelandet, aber immer noch im Bildungssystem ja sehr tätig. Und auch da kommt es ja vor, dass es frustrierende Dinge gibt und man von außen halt einfach denkt, es kann doch nicht sein und warum und so. Und dann diese Ressourcen halt zu haben, auf das zu gucken, was schon da ist und was schon cool ist. Ich habe auch mal auskotzen zu dürfen im geschützten Raum und den zum Beispiel kommenden Lehrkräften auch solche Dinge mitzugeben. Du musst das nicht alles alleine schaffen. Und du musst das nicht alles mit dir ausmachen. Und schau doch mal, es gibt bestimmt auch andere Menschen, denen es auch ähnlich geht. Und ne, je mehr du dich öffnest, desto mehr werden das auch andere tun. Mit den Kindern bringt es auch was, wenn du es vorleben kannst. Also solche Sachen sind Dinge, die auch durchaus auf das einzahlen, was wir jetzt bei Climb in den Lernferien machen.
Okay.
Ja, vielen Dank.
Ja, das war jetzt ein richtiger Rundumschlag, finde ich auch so ein bisschen in dem Sinne, dass jetzt ganz, ganz viele Wunde Punkte, nenne ich es mal vorsichtig, die so das Arbeiten in Schule, das Bildungssystem an sich tangieren oder ausmachen, die man immer wieder findet, die habt ihr alle oder viele davon habt ihr jetzt gerade angesprochen. Und was ich so spannend an dieser Begegnung finde mit Paula, ist, dass da ja was passiert, was in Schule gar nicht immer so einfach zu sehen ist, in Anführungszeichen. Nämlich hat Paula ja quasi als Schülerin eine Selbstdiagnose gestellt oder eine Bewertung, eine Beurteilung über das System abgegeben. Und ganz, ganz häufig stehen wir ja gar nicht an dem Punkt, dass wir das gespiegelt bekommen, sondern fragen uns schon viel, viel früher, wenn es um Bedarfe, um Bedürfnisse geht von SchülerInnen, seien es Forder- oder eben Förderbedürfnisse, überhaupt zu gucken, was haben wir für Diagnosetools, wer kann das machen, und selbst wenn wir ein Diagnoseergebnis haben, wie gehen wir denn mit den ganzen vielfältigen Ansprüchen, denen wir eigentlich entgegenkommen müssten systemisch, wie gehen wir denn überhaupt damit um? Ihr habt schon gesagt, das ist alles eine Ressourcenfrage. Und es ist auch eine mentale Frage letztlich von Lehrkräften und hat viel mit Resilienz zu tun, weil jeder, der im Schulsystem tätig ist, weiß, dass es Grenzen der Umsetzbarkeit auch von Dingen, die schon längst erkannt und diagnostiziert sind, dass es eine Grenze der Umsetzbarkeit, der Machbarkeit, der Durchführung gibt durch limitierende Faktoren wie Zeit, wie Personal, wie Räumlichkeiten und so weiter und so weiter. Und das Ganze natürlich auf so einer ganz, ganz großen Metaebene gedacht, und ich hatte es eben schon einleitend gesagt, ne, Klassismus soll so ein bisschen auch unser Thema sein. Das heißt, die Frage, wem wird sich denn tatsächlich hauptsächlich in Schule gewidmet? Wem wird sich vielleicht auch aus Gründen weniger gewidmet? Und wie sind eigentlich von Anfang an vielleicht auch Plätze im Bildungssystem schon verteilt? Das sind alles Fragen, die euch, wie wir ja schon wissen und wie ihr gerade schon gesagt habt, die euch berührt haben und ihr habt versucht, damit umzugehen. Vielleicht erzählt ihr mal so ein bisschen nach dem Tag im Spa und nachdem, das ist ja wirklich so eine Art Mental Breakdown. Ne? Du konntest nicht rausgehen, du hast gesagt, ich gehe da jetzt nicht wieder hin. So, es geht für mich nicht, sehe da kein Vorankommen. Wie ging es dann weiter?
Wir haben uns dann, glaube ich, tatsächlich angefangen, noch mehr als vorher mit einem Rahmen, würde ich sagen. Also wir haben uns immer schon viel gesehen und uns ausgetauscht und ausgekotzt, was man halt so natürlicherweise macht. Wir haben uns halt angefreundet, dann macht man es eh. Ja. Und dann aber noch viel mehr uns einen Rahmen dazu zu setzen, sagen, okay, weiß nicht, was jetzt ein Dienstag war oder was, ne? Dann haben wir uns immer getroffen, ja, zu dem Thema oder so und haben uns gegenseitig angefangen zu hospitieren und zu besuchen. Uns ist auch so ein bisschen, heute würde man das irgendwie Jobcrafting nennen oder so, ja, auch das so rauszunehmen oder zu erkämpfen, ja, gegenüber unseren Schulleitungen. Halt zu sagen, hey, und das ist wie eine eigene Fortbildung. Und hier, lieber Herr so und so, ich habe mir das jetzt so überlegt. Und dann bin ich halt für die 2 Stunden weg und fahre an die und die Schule und gucke mir das da nochmal an. Und dann darüber nachzudenken, wenn das System es selber halt nicht kann, aus auch wieder Ressourcen und Zeitgründen, haben wir halt angefangen, das für uns selber,
ja,
einfach möglich zu machen und irgendwie rumgelesen, reingehört in Dinge, uns ausgetauscht mit Menschen, die wir geschätzt haben, auch in unseren Kollegien. Hey, wie gehst du denn damit um? Hey, du bist seit 40 Jahren Lehrkraft. So, ich bin hier nach einem halben Jahr vielleicht zusammengeklappt. Wie machst du das denn? Ja, und da so ein bisschen auch zu gucken, hey, was taugt der Person, was taugt der Person? Uns darüber wieder auszutauschen, irgendwie in Runden uns gesetzt und uns einfach rausgesucht, was es so gibt. Und uns ganz viel versucht, gegenseitig auch mal aus so einem Tief irgendwie rauszuholen, weil man es ja manchmal von außen schneller sieht, dass eine Person nicht mehr kann, als die es selber merkt, beziehungsweise sich eingestehen möchte. Gerade wenn man in so einem Programm noch ist oder halt sagt so, hey, und jetzt bin ich an einen sehr herausfordernden Ort gekommen und jetzt muss ich aber auch durchhalten. Da hat man ja dieses Selbstbild oder so eine Projektion, um sich noch mehr unter Druck zu setzen. Und dann gelang es Hannah und Charlotte viel mehr von außen mein Frühwarnsystem irgendwie schon zu sein. Nach dem Motto so, ah, Spa-Day, so. Und dann wieder eine kurze Pause zu machen, wieder Kraft zu schöpfen und all diese verschiedenen Dinge zu machen. Weiß nicht, wie du das erinnerst.
Ja, also das stimmt. Dieses ganze so Grenzen setzen und irgendwie sich viel konkreter auch überlegen, was will ich denn machen mit der Zeit, die ich habe. Ich glaube letztlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war auch Climb eigentlich ein Coping-Mechanismus, wenn man es ganz überspitzt formulieren will, weil wir halt irgendwie dieses Programm Teach First, das ist ja auf 2 Jahre abgesetzt. Das heißt, es ist irgendwie klar, nach 2 Jahren ist diese Zeit an der Schule auch vorbei. Und ich weiß, zumindest für mich, dass es so war, dass man danach das Gefühl hat, am liebsten würde ich all diese Kinder irgendwie in eine Umzugskiste packen und mit in meine Wohnung nehmen, in meine 45 Quadratmeter Wohnung und quasi die einzeln händisch an der Hand zum Abitur und in eine großartige Zukunft führen. Und das kann ich nicht. Ne? Das war so das Learning von diesen Situationen, die Jenny gerade beschrieben hat. Man weiß, das kann man nicht. Und dann zu überlegen, was kann ich denn machen und zu sagen, ich kann nicht das ganze Bildungssystem umkrempeln alleine. Aber ein cooles Ferienangebot für 45 Kinder für 2 Wochen, wo die für sich richtig was mitnehmen und bei dem einen oder anderen ein kleiner Funke, der sonst nicht entsprungen werde, vielleicht entspringt, das fühlt sich leistbar an. Und damit haben wir dann angefangen, relativ schnell. Ich glaube, auch aus dem Gefühl dieser Ohnmacht oder dieser sehr großen Baustelle hinaus, haben wir gesagt, okay, diesen einen kleinen Baustein, damit fangen wir jetzt mal an. Und das, was uns dann eigentlich überrascht hat, war, als wir das erste Mal gemacht haben, dass dies gar nicht so klein war, wie wir dachten, sondern dass die Wirkung auf die Kinder so viel größer war, als wir das erwartet hätten. Wir haben gedacht, wir machen da halt 2 Wochen cooles Ferienprogramm, alle haben total Spaß. Yay, check, Haken dran, hoffentlich kommt überhaupt jemand gut. Bei den Kindern, die haben gesagt, ich denke völlig anders über Schule nach als vorher. Oder ich habe mich vorher überhaupt nicht getraut, mich zu melden und jetzt will ich gerne Klassensprecherin werden, weil das und das und das und das, finde ich, sollte sich an meiner Schule ändern. Und so, das haben wir bei den Kindern gesehen und bei den Ehrenamtlichen, mit denen wir das gemacht haben. Und dann haben wir gemerkt, okay, vielleicht ist diese kleine Sache doch gar nicht so klein und es lohnt sich, das ein bisschen größer zu denken. Und dann haben wir damit weitergemacht. Und ich weiß, je weiter wir das gemacht haben und gar nicht so, je mehr Kinder wir erreicht haben, sondern wirklich, je tiefer wir da eingestiegen sind, desto mehr hat sich das, also desto mehr ist dieses Ohnmachtsgefühl weggegangen und hat sich in ein sehr produktives Gefühl von wir tun hier etwas sehr, sehr Sinnvolles, auch wenn es sehr klein ist, angefühlt. Und mittlerweile ist es ja wirklich gar nicht mehr klein, obwohl die Probleme nicht im Gesamtsystem nicht kleiner, sondern größer geworden sind und das Ökosystem immer noch so ist, wie es ist und an vielen Stellen auch noch überforderter, als es vor 10 Jahren war, als wir damit angefangen haben, würde ich immer noch sagen, das, was wir da machen, funktioniert halt trotzdem. Das ist wie so eine Pflanze, die halt in so einem Urwald vor sich hin blüht und mittlerweile echt richtig groß geworden ist.
Und tatsächlich witzigerweise, als wir richtig konkret angefangen haben, damit das zu planen, uns da eine Vision für zu überlegen, uns beraten zu lassen von den Kindern, von den Eltern, von den Kolleginnen, von der Sonderpädagogin und mit anderen Kollegen, haben wir eigentlich, oder ich habe da viel mehr Kraft rausgezogen als vorher. Wir hatten ja immer noch unseren Vollzeitjob an der Schule und haben on top nochmal Vollzeit diese Lernferien geplant. So, heute würde ich auch denken, so, in welcher Zeit denn? Aber fühlte sich für den Moment überhaupt nicht mehr anstrengend an, weil man es halt so konkret gemerkt hat, so, ey, das wird was. Oder zumindest hoffen wir, dass es was wird. Weil genau dieses, hoffentlich kommt da jemand, war dann am Sonntag, bevor es montags losgehen sollte, habe ich alle Eltern einzeln angerufen. So, morgen geht's ja los und ich wollte nochmal fragen, hier ist Frau Busch, so, ob sie denn morgen auch kommen. Ja, natürlich, wir kommen. Sie auch? Ich so, naja, wir stehen hier schon auf dem Schulhof sozusagen gepackt und haben richtig Bock. Und die Kinder waren halt so, nächstes Jahr 6 Wochen, voll super, ich liebe die Schule. Und so, geil. Weil die Kinder gehen ja richtig doll gerne zur Schule. Auch wenn man es nicht in jedem einzelnen Moment am Verhalten so ablesen kann. Dennoch tun sie das. Aus ganz verschiedenen, manchmal auch traurigen Gründen, weil die Schule ja auch so ein Schutzraum einfach ist, im wahrsten Sinne. Und das ist auch da, wo es was Warmes zu essen gibt mittags. Und so. Aber auch deswegen kann man es halt auch super doll nutzen. Einfach gerade bei den Kleinen. Und da schon nicht richtig viel Grundsteine legen im wahrsten Sinne. Wo dann halt eine Patricia feststellt, hey, ach so, geht Ziele setzen, cool. Oder ein anderes Kind eine 1x1-Reihe sich erschließt. Und so viel andere Sachen einfach passieren. So dass es dann nach den Lernferien der Lehrkraft so mäßig beweisen kann, ich kann das und ich kann auch mich konzentrieren. Stehen geht viel besser für mich als sitzen, darf ich dir das zeigen und so voll Selbstwirksamkeit halt entwickeln. Ja. Das passiert sowohl bei den Kindern als auch bei den Lehrkräften, also unseren 2 Zielgruppen. Und das ist richtig cool, weil da halt dann so eine Resilienz, wenn man so will, ne, oder so eine Kraft einfach rauskommt, wo die Energie dann höher geht und eben nicht runtergeht und das so drained, wie ich mich gefühlt hatte.
Ich glaube, die Momente, in denen man es schafft, nicht nur die Kinder, sondern auch ihre Eltern, die KollegInnen an den Schulen, auch die ganz Verschrobenen und auch ganz viel so das System an sich durch diese stärkenorientierte, trotzdem anspruchsvolle, aber eben stärkenorientierte Brille anzugucken. Das sind die Momente, wo aus diesem, oh mein Gott, wo soll ich hier anfangen, Gefühl, ein Gefühl von, ah ja, da könnte man ansetzen, wird. Das ist, glaube ich, das, was ich gelernt habe in diesen letzten 10 Jahren. Wenn man es schafft, mit sich selber und den Umständen genauso stärkenorientiert zu sein, wie man mit den Kindern ist, dann kommt man ins Handeln.
Ja, vielen Dank. Ihr habt ja jetzt schon vieles so Pädagogisches angedeutet, was ihr bei Climb macht. Ich würde vielleicht noch mal kurz, bevor ihr so ein bisschen konkret erzählt, was das überhaupt ist und wie man daran auch teilnehmen kann und auch ein bisschen aus euren Erfahrungen berichtet, nochmal einen ganz kurzen Schritt zurückgehen. Vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen diejenige, die so ein bisschen korinthenkackerig unterwegs ist, weil wir ja eben so über das System gesprochen haben. Und unser Thema ist ja auch immer Diskriminierungskritik. Und wir haben ja auch schon gesagt, wir beschäftigen uns jetzt ein bisschen oder wollen uns ein bisschen mit Klassismus auseinandersetzen. Ich finde es einfach an der Stelle nochmal total wichtig zu unterscheiden oder zu sagen, was sind eigentlich Ungerechtigkeiten vielleicht in der Schule und was sind Dinge, die sich systemisch oder institutionell vielleicht nicht wirklich logisch oder auch pragmatisch oder sowas darstellen. Also wie jetzt beispielsweise Ressourcenmangel, der sich äußert in einer fehlenden Möglichkeit zu fördern, und diesen Kurs, den du beschrieben hast, zu machen und das aber nicht unbedingt gleichsetzen mit systemischer Ungerechtigkeit. Also ich finde, das ist an der Stelle wichtig, da zu sagen, natürlich ist es ein quasi so ein Defizit, was wir alle immer wieder erkennen und was total wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Aber systemische Ungerechtigkeit würde ja bedeuten, dass Kinder, die von Diskriminierungsstrukturen, die auch in der Gesellschaft da sind, da könnte man jetzt vielleicht über Adultismus sprechen an der Stelle, ne? Und fehlende Möglichkeit, sich selber irgendwie selber zu entscheiden, was man machen möchte, ne? Das eigene Lernen irgendwie selber gestalten zu dürfen und so weiter. Aber ich finde es auch wichtig zu sagen, dass wir jetzt damit natürlich nicht meinen, dass die gefördert werden müssen, unbedingt gleich. Also nicht, dass es nachher mit Diskriminierung quasi gleichgesetzt wird, weil das sind ja zwei verschiedene Dinge, die aber an vielen Stellen ja zusammenwirken. Also
ich würde schon sagen, dass das eine ganz oft ein Symptom von dem anderen ist, ne? Also ich glaube, an einer gut betuchten Grundschule in Blankenese hätte es diesen Kurs selbstverständlich gegeben. Und alle Kinder hätten die Möglichkeit gehabt, 1 bis 2 Mal die Woche am Computer zu arbeiten. Und da verlässt kein Kind die 4. Klasse, ohne zu wissen, wie man eine PowerPoint-Präsentation baut. In einem belasteten Stadtteil, wo alle Ressourcen, die die Schule hat, da reingehen, den Schulbetrieb und die Kinder so weit wie möglich zu stabilisieren und auch das, was die Familien zu Hause nicht leisten können, aufgrund der erlebten Diskriminierung und aufgrund des Stresses, den diese Diskriminierung verursachen, ist es schwieriger, solche Angebote aufrechtzuhalten. Und deswegen würde ich immer sagen, ganz oft ist das, was wir in unserem Alltag erleben und worüber man stolpert, sind halt Symptome von den dahinterstehenden großen Ungerechtigkeiten, die sich dahinter verbergen. Und ich will, also, und auch die Frage, dass man sich überhaupt darüber streitet, ich sage jetzt in Anführungszeichen, gibt es das Förderangebot oder das Förderangebot, ist eigentlich schon ein Symptom dafür, dass da was schiefläuft. Eigentlich, es muss ja beides geben. Und wenn diese Kinder, auch die mit den Namen, die vielleicht nicht total deutsch klingen, auch die mit der dunkleren Haut, auch die, die aus armen Verhältnissen kommen, uns als Gesellschaft wirklich wichtig wären, gäbe es ja all diese Angebote. Und dass es sie nicht gibt, ist ja eine Aussage darüber, wo als Gesellschaft Prioritäten liegen oder halt auch nicht liegen.
Also bei Symptomen gehe ich mit. Auf der systemischen Ebene, mir war es wichtig, das jetzt nicht gleichzusetzen, ne? Also an der Stelle nicht unbedingt zu sagen, dass das jetzt schon dass es nicht als Diskriminierung verstanden ist. Als Symptom systemisch würde ich dir absolut zustimmen. Ne? Also das ist ja was, worüber wir auch sehr, sehr viel sprechen, dass wenn Sensibilität für gesellschaftliche Diskriminierung und gesellschaftliche Ungleichverhältnisse mehr Einzug in die Schule bekommen würde, dann würde das natürlich Auswirkungen haben auf allen Ebenen. Das heißt aber nicht, dass diese Diskriminierungen nicht auch in der Schule wiederum stattfinden. Und da finde ich es einfach schwierig zu sagen, dass dann eine Paula, also das habt ihr ja auch jetzt nicht wortwörtlich gesagt, ne? Das wollte ich nur nochmal ein bisschen präzisieren an der Stelle, dass sie dann direkt eine systemische Ungerechtigkeit in Form einer Diskriminierung erfährt, weil sie erfährt ein Symptom, was für sie natürlich auch erstmal total negativ ist, dass sie dann ihr Lernen nicht fortführen kann. Aber das ist natürlich nicht das Gleiche wie das Kind, was dann eine andere Art von Förderung tatsächlich und dann in dem Fall keine Forderung braucht. Ne? Also das liegt einfach auf anderen Ebenen. Und ich glaube, da, wenn man da wirklich ran möchte, dann muss man da auch versuchen, und da bin ich jetzt auch absolut keine Expertin, da einfach so präzise diese Unterscheidungen zu treffen. Ne? Und also als Symptome, glaube ich, wissen wir alle, und das ist vielleicht auch das, weshalb wir ja letztlich auch unsere Arbeit machen, dass wir einen diskriminierungskritischeren Blick und einen damit auch systemischeren Blick insgesamt auf die Schule als Mikrokosmos in einer ungerechten Welt brauchen und uns aufhören müssen, so zu tun, als wäre das eben ein reiner Schutzraum, in dem diese Ungerechtigkeiten keine Symptome auslösen. Und genau da sind wir ja dann an dem Punkt, den ich auch super wichtig finde, immer wieder zu betonen, dass Diskriminierung letztlich Auswirkungen auf alle SchülerInnen hat, egal auf welcher Ebene, ne? Und auf alle Lehrkräfte. Natürlich im unterschiedlichen Ausmaß, aber wenn wir das in der Schule weitertragen, dann hat es einen Effekt auf jeden Lerneffekt, ne? Weil ein diskriminierungsfreier Raum als Ziel allen gut tun würde und das Gegenteil für alle schlecht ist und natürlich für andere viel schlechter als für die, die weniger diskriminiert werden. Aber generell ist es kein guter Raum für alle Beteiligten.
Ich würde einmal gerne das Bild hernehmen vom Aladdin Elmar Falani mit dem Tisch. Und wer hat einen Platz an diesem Tisch? So gerade, wenn es um das Thema Klassismus geht. Und manchmal ja auch so ein, also das würde ich durchaus als Diskriminierung werten, eine Aussage von KollegInnen, da sehe ich schon, dass das Kind das könnte, aber lieber gebe ich diese Empfehlung nicht für ein Gymnasium, weil ich meine es ja nicht böse, aber wir wissen ja mit dem Elternhaus und am Ende tun wir dem Kind ja nichts Gutes, weil da kann ihm nicht geholfen werden. So. Und wie man das jetzt qualifiziert, ob individuell, systemisch, systematisch, gesellschaftlich, ist jetzt am Ende für dann das Kind, was davon betroffen ist und die Empfehlung nicht kriegt, da wo sie noch wichtig ist oder nur, selbst wenn es in der Elternwahlrecht gibt wie in Hamburg und die Eltern das Kind trotzdem, es gibt hier sowieso nur ein zweigliedriges System, ist auch wurscht, kann ja sowieso ein Abi machen oder was auch immer ihnen dann da gut tut und was gut passt. Aber allein diese Beurteilung zu kriegen als Paula, als Patricia, als Husseini, das wirst du nicht schaffen. Und ob dann da mitschwingt, wegen deiner Familie oder wegen der Leistung oder wegen Müll oder das Kind hört noch und im schlimmsten Fall wird sogar noch gesagt, wegen der Hautfarbe, wegen der Abstammung, wegen der Religion und whatever, hat der trotzdem den gleichen Effekt auf dieses Kind. Und wie das dann wieder sich äußert in, ich werfe den Stuhl, ich ziehe mich in mich zurück, ich höre auf, an mich zu glauben oder ich rebelliere komplett oder ich ziehe daraus all meine Wut und all meine Kraft, es gibt ja alles Mögliche, aber das Letztere ist jetzt nicht so wahrscheinlich. Einfach. Ne? Und das hast du schon an Schulen, die, jetzt in Hamburg heißt es so KESS-Faktor, ne, oder Standortfaktor oder so, die in dem entsprechenden Faktor eben liegen. Durch auch eine Wohnsegregation, gerade in den Grundschulen, ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es an den Schulen, in denen wir jetzt arbeiten mit Klein, passiert, sehr viel höher. Und es hat schon auch natürlich was mit Klasse und diesen Segregationsmechanismen dann zu tun.
Klar, und da natürlich auch mit strukturellem Rassismus, ne, beispielsweise. Also, und das sind ja dann die Gründe. Also, ich meine, dafür kennen wir die Studien. Ich glaube, wenn wir gerade schon bei Aladdin Elmar Falani sind und quasi bei Mythosbildung, dann ist ja auch immer wieder dieses eine große Thema, dass die Schule nicht Ursache für Ungerechtigkeit ist, sondern quasi Multiplikator. Ne? Also das ist ja eine der großen Erkenntnisse oder das, was Aladdin auch immer wieder betont. Und einer seiner Vorschläge, den er auch in der Folge damals, ist jetzt echt schon lange her, glaube ich, mit uns zusammen, ich hoffe, ich habe es im eigenen Gespräch gehört und nicht in irgendeinem anderen Vortrag von ihm, immer wieder betont ist, dass sich die Schule ja öffnen müsste und wir eigentlich dafür sorgen müssten, dass alle SchülerInnen die Zugänge bekommen, die sie aufgrund ihrer sozialen Herkunft oder aufgrund von Diskriminierung, also gesellschaftlicher Diskriminierung, nicht erhalten, in Schule oder im Bildungssystem bekommen, um eben diese Ungerechtigkeit einigermaßen zumindest zu versuchen auszugleichen. Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Aufhänger, um darüber zu sprechen oder um und sich vielleicht auch die Frage zu stellen, warum funktionieren denn sowas wie Lernferien? Oder warum ist es dann zumindest auch ein Versuch, diesen Ausgleich ein bisschen herstellen zu können? Weil ich glaube ja, wie ihr eben ja auch schon selber gesagt habt, es ist natürlich keine Lösung. Damit ändert man das System nicht. Damit sind wir nicht jetzt plötzlich diejenigen, die sagen, so und hier geht's und bitte jetzt mal das Schulsystem auf den Kopf stellen oder ihr. Aber das ist ja quasi eine Idee oder eine Umsetzungsmöglichkeit, um das, was Aladdin auch in Mythos Bildung fordert, zu versuchen, leider, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, extern. Aber immerhin existiert. Also vielleicht könnt ihr auch über diesen Weg mal so ein bisschen erklären, was ihr denn da überhaupt so macht.
Ich erzähle. Genau, ich hatte von den zwei Zielgruppen ja schon erzählt und ich würde tatsächlich einmal mit der Erwachsenen-Zielgruppe anfangen, weil wir gerade die Frage hatten, ne, ist es extern, ist es intern und wir hoffen, dass es eine Brücke ist vom Externen ins Interne, sozusagen die nochmal bisschen nachgelagerte Wirkung, die das entfalten kann und auch tatsächlich schon tut, das machen wir das ja schon eine Weile, nämlich engagieren sich bei uns ja Menschen, die zum Beispiel Lehramt studieren oder überlegen, wollen sie das studieren, in die soziale Arbeit gehen wollen, vielleicht auch so einen Quereinstieg damit liebäugeln oder überlegen, will ich da wieder raus, weil irgendwie ist das doch nicht. Oder ne, bisher die Praktika, die ich gemacht habe, war entweder nur hinten drin sitzen, zugucken und mir denken, das kann ich auch. Oder wenn ich mal ran durfte, dann habe ich so ganz vorsichtig gemacht, weil dann kriege ich eine Note. So, und weil uns so ein bisschen dieses Praxisding und das auch mal im geschützten Raum scheitern und wieder aufstehen dürfen fehlte, als wir auch so extern in die Schule kamen für 2 Jahre, haben wir gedacht, hey, das ist doch auch so ein bisschen 2 Fliegen mit einer Klappe. Wir bieten das den Menschen an, sowohl sich zu engagieren, für die Kinder Unterschied zu machen, als auch für sich selber was mitzunehmen. Auch mit ganz vielen Reflexionsangeboten und Vorbereitungen. Und da ist Reflexion natürlich auch das A und O, einer möglichst diversen Gruppe, die da zusammenkommt und die richtig Bock hat, für 2 Wochen reinzuhauen mit den Kindern für die Kinder. Und da, wenn wir gucken, dass es so 2/3 ungefähr Menschen sind, die später im pädagogischen Bereich arbeiten werden und teilweise jetzt eben schon als Klassenleitung jahrelang arbeiten, manche sind schon in so einem Schulleitungskontext oder sind in soziale Arbeit gegangen und da wirklich auch immer noch mit diesen kleinen Methoden arbeiten. Ich habe jetzt letztens erst jemanden getroffen, der früher bei uns war, der ist jetzt in Sachsen Lehrer und erzählt immer noch von den Sachen, die er bei uns mitgenommen und gemacht hat und da jetzt immer noch anwendet und das auch an seine jungen ReferendariatskollegInnen weitergeben kann. Und dann wird es schon so ein bisschen eine interne Geschichte, da Dinge zu tun, auch so für hoffentlich nochmal einen diverseren und vor allem reflektierteren Kontext auch unter den Erwachsenen mit sorgen zu können. Und bei den Kindern selber ist es so, du hast es, glaube ich, mal, Charlotte, ein Trainingslager für die Schule genannt, weil es gerade für die Zielgruppe, die wir ansprechen, die vielleicht nicht in allen Ferien auf den Bauernhof fahren kann oder mega verreisen, 1000 Angebote und hier noch in irgendwelche Trampolinparks, was ja auch immer wieder Geld kostet. Ja, ich muss da hinfahren, da habe ich noch andere Kinder, die ich betreuen muss. Es ist super teuer, es ist irgendwie kompliziert und selbst wenn es gefördert wäre, wegen welche Ponyhofferien, da sind wir auch wieder bei Diskriminierung. Wissen die Eltern vielleicht gar nicht so sehr davon oder möchten das nicht so annehmen? Ich denke an Patrizias Eltern, die sagen, nee, die geschenkten Sachen auf gar keinen Fall. Wir wollen es selber. Wir wollen es selber schaffen. Wir nehmen das nicht, diese staatlichen Sachen, obwohl das eigentlich könnten wir es. Und dann einfach diese 2 Wochen den Raum aufzumachen. Erstmal in der Schule, in diesem bekannten Raum. Man sagt dann niedrigschwellig, mit den Kindern eine coole Zeit zu haben. Dann zu gucken, hey, wie kann das funktionieren? Was ist dein nächstes Ziel? Wie geht's hier weiter? Coolen Ausflug machen. Die haben was zu essen. Können aber das nach Hause gehen. So ist es auch wirklich, wie ich alle Kinder erreichen können, von der 1. Klasse, manchmal Vorschule an bis in die 4. Und sie einfach zu bestärken dann, wenn sie wieder zurückgehen in die Schule, das zu tun. Und was es auch sein kann, meine ich vorhin mit, ne, von außen eine Brücke ins Schulsystem für Menschen, die dort reingehen werden, als auch für die Kinder eine Brücke sozusagen von dem Bekannten, nämlich dem Zuhause, dem Schulweg, der Schule, auch in so eine Riesenwort gesellschaftliche Teilhabe. Und das ist ein bisschen wieder dieser Tisch, ne, den Aladin Elmar Falani da anspricht. Wenn wir zum Beispiel mit einem Sportverein kooperieren und das Kind dann mitkriegt, hey, ich bin vielleicht talentiert, was Ballsportarten angeht. Oder hey, dieses Boxen finde ich cool und da kann ich mir meine Kraft auch rauslassen, aber mit so Regeln. Und oh, ich wusste gar nicht, dass es beim Kämpfen auch Regeln gibt. Alles klar, da muss ich mich aber hier dran halten und ne, die Ehre und so. Und dann vielleicht in so einem Gespräch beim Abholen mit der Mama schnacken und dann sagen, hey, und das scheint ihrem Kind ja Spaß zu machen. Und wie wäre das denn? Wollen Sie mal zum Schnuppertraining gehen? Und da gibt's auch eine Unterstützung für. Und dann plötzlich darf eine Eileen zum Fußballtraining gehen und findet es richtig cool und feiert das. Und eine Patricia wird Kapitänin ihrer Basketballmannschaft. So, und dann gibt es so neue Netzwerke und so für die Kinder. Und das ist halt natürlich super wichtig. Wir hatten schon von Resilienz. Und das ist auch so ein Schutzfaktor einfach, ne, der aufgebaut werden kann. Solche Netzwerke, stabile Beziehungen, der Glaube an mich selbst, das sind alle Schutzfaktoren, die ich dann aufbauen kann, die andere Kinder schon viel mehr, einfach weil sie nicht diskriminiert werden, haben. Oder, ne? Ich habe entweder Risikofaktoren oder Schutzfaktoren und gucke irgendwie, wie ist das ausbalanciert. Je mehr Schutzfaktoren ich habe, desto doller können die wirken gegen diese Risikofaktoren. Denn wir können die Gesellschaft nicht jetzt mal eben mit dem Schnipp oder mit unserem der reinen Willenskraft ändern, leider. Das geht nicht. Was wir aber können, ist Reflexion anregen bei Menschen, die in dem System arbeiten, die Kinder bestärken und ihnen mehr Schutzfaktoren versuchen zu geben oder sie dazu befähigen, die selbst zu finden und zu stärken, um gegen diese Risikofaktoren, die einfach da sind, ankämpfen zu können. So schade das ist, dass sie es müssen. Richtig blöd, richtig ungerecht und jetzt kann man heulen, sich hinsetzen und aufhören. Und wir ziehen aber eher dann die Kraft raus und versuchen da ganz konkret mit weiterzumachen, wissend, dass es trotzdem schwierig ist, ne? Ja. Mega Brett, aber daran halt weiter zu bohren. Genau. Jetzt habe ich auch gar nicht gesagt, was wir ganz konkret da Tag für Tag machen. Was kannst du jetzt sagen?
Ja, genau. das Angebot richtet sich, das hat ja die, glaube ich, schon gesagt, an Erst- bis Viertklässler, die armutsbelastet aufwachsen. Die Auswahl erfolgt so, dass wir direkt mit Kommunen zusammenarbeiten, die sagen, okay, auf unserer Liste, das sind die Schulen, an denen das passen würde, an denen viele von diesen Kindern gehen. Und sozusagen an den Schulen wird das Angebot dann durchgeführt. Wir versuchen, wenn die städtischen Partner uns das ermöglichen, lange an den Schulen zu sein. Also nicht nur wie so ein Wanderzirkus quasi einmal und dann nie wieder, sondern halt eine stetige Beziehung aufzubauen. Gerne auch mit dem gleichen Personal im Stadtteil, damit man eben auch die Möglichkeit hat, die Kinder an unterschiedlichen Punkten zu sehen. Das muss gar nicht in allen Ferien sein. Aber wir hatten immer das Gefühl, wenn man die Kinder so im Laufe ihrer Grundschulzeit 2, 3, 4 Mal sieht, dann kann man ihnen immer am richtigen Punkt diesen Boost mitgeben. Wie so eine Corona-Impfung letztlich, die man irgendwie immer mal wieder auffrischen muss. Das hat sich für uns ganz gut bewährt. Das sind immer um die 45 Kinder und 9 junge Erwachsene, die da teilnehmen, plus ein von uns geschultes Leitungsteam. Das heißt, es ist auch ein guter Betreuungsschlüssel. Die jungen Erwachsenen haben die Möglichkeit, sich auszuprobieren. Wir haben einen strukturierten Tagesablauf, der sowohl den Kindern als auch dem Personal Sicherheit gibt, weil wir halt sagen, es gibt ganz klar Deutsch, es gibt Mathe und es gibt Projekte, könnte man auch AGs nennen, also so ein bisschen der freiere Teil. Innerhalb dessen ist es aber trotz allem immer sehr frei, sehr haptisch, sehr viel Projektlernen. Also eine Mathe-Lernzeit kann durchaus auch daraus bestehen, dass man Zutaten abwiegt und dann Knete selber herstellt. Ne? Oder dass man in der Deutsch-Lernzeit unterschiedliche Naturmaterialien auf dem Schulhof findet und die dann beschreibt mit Wörtern oder Buchstaben oder Sätzen. Das, was man halt gerade so kann. Also darum geht's uns immer auch so ein bisschen. Das ist dann auch wieder die Brücke ins System rein. Den angehenden PädagogInnen, gerade wenn sie sehr jung sind, denken die, Lernen ist gleich Schule, ist gleich Arbeitsblatt. Und zu sagen, nein, du kannst mit den Kindern auch was basteln, was schreiben, die was ausprobieren lassen. Und das ist auch Lernen, das tut denen auch gut. Das ist uns total wichtig und gehört auch dazu. Es gibt auch immer Ausflüge, mindestens 2, gerne auch mehr und Zusammenarbeit mit externen Akteuren im Stadtteil. Das heißt, da ist auch dieser Öffnungsgedanke mit drin und auch eine gewisse Nachhaltigkeit, dass man versucht, die Kinder so in andere Angebote auch zu vermitteln oder denen einen Schutzraum zu bieten, in dem die auch mal sehen, was es in ihrem Stadtteil oder um sie rum eigentlich noch an Möglichkeiten gibt. Und ganz viel ist es auch einfach dieses, sich in einem neuen Kontext ausprobieren. Also so, ne, Kinder, wir kennen das ja alle, auch von uns selber. Man läuft ja mit so Stempeln auf der Stirn durchs Leben. Ich bin immer die lustige, energievolle, bisschen chaotische, bla bla. Und dann ist man auf einmal in einem anderen Kontext, mit anderen Leuten, mit anderen Erwachsenen, auch mit anderen Kindern. Und man merkt plötzlich, oh, vielleicht kann ich auch ganz verantwortungsvoll sein. Oder vielleicht kann ich irgendwie auch mal die sein, die mit ihrem Intellekt besticht und nicht damit, dass sie immer irgendwie einen flotten Spruch auf den Lippen hat.
Meinst du mich?
Und so versuchen, das, solche Momente versuchen wir den Kindern halt auch zu ermöglichen. Ne? Die kommen bei uns an mit so einem Beipackzettel, die Klassenlehrerin sagt schon, oh, 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 ganz, ganz schwierig, voll der Schläger, ganz schwierige Familie, bla, bla. Und wir sagen, okay, wir gucken uns das Kind erstmal an und vielleicht hat er ja die Möglichkeit, bei uns auch nochmal was ganz anderes über sich rauszufinden. Und das klappt ganz oft, zumindest für diese 2 Wochen. Und dann hat das Kind zumindest die Erfahrung gemacht, dass es auch jemand ganz anders sein könnte und kann mit dieser Erfahrung dann seinen Lebensweg weitergehen.
Okay, ja, vielen Dank. Ich denke jetzt gerade darüber nach, unter anderem auch, weil wir bei uns in der Schule natürlich darüber nachdenken, wie man zu mehr, man sagt ja, es gibt ein ganz schreckliches Wort, das heißt Chancenverwertungsgleichheit. Ich glaube, ja, es ist ein schreckliches Wort. Das heißt, dass man, das machen nicht nur wir bei uns an der Schule, sondern das ist natürlich ein riesengroßes Thema, eben zu gucken, wie man quasi innerhalb eines sowieso schon per se nicht durch und durch diskriminierungskritischen Systems sozusagen Wege in Institutionen implementiert, um SchülerInnen, über die wir jetzt ja gesprochen haben, über die ihr gesprochen habt, um diese SchülerInnen zu begleiten, ne? Und um eben, um bei Aladin und seiner Tischmetapher zu bleiben, nicht dieses quasi vorprogrammierte, es gibt keinen Platz für dich am Tisch, um quasi das zu durchbrechen. Ne? Das ist ja für viele Schulen ganz, ganz ein großes Thema. Und ich habe jetzt eben in einem Nebensatz gehört, als ihr gesprochen habt, dass ihr euch durchaus auch mit den Lehrkräften an den Standorten, an denen ihr arbeitet, austauscht. Und für mich ist jetzt so eine ganz wichtige Frage, tatsächlich eine sehr konkrete Frage, Wie kommen die Kinder zu euch? Also sind das quasi Empfehlungen von Lehrkräften, die dann sagen, in meiner Klasse könnte ich mir vorstellen, dass das Angebot taugt für XY? Und dann wird das den Kindern vorgeschlagen und es gibt einen Infobrief für die Eltern und dann kommen so die Anmeldungen zustande. Oder seid ihr vorher auch präsent vor Ort? Stellt euch vor, sagt, hallo, wir sind die und die, das und das machen wir für euch. Wie funktioniert das? Und direkt natürlich noch eine kritische Nachfrage von mir. Was ist denn mit den Kindern, von denen die Lehrkräfte sagen, die wählen wir, die kommen mir jetzt nicht als erstes in den Kopf? Was ist mit denen? Weil da sind mit Sicherheit auch Kinder drunter, für die das total wichtig wäre.
Also es ist all of the above tatsächlich. Jetzt vor allem jetzt, da das auch unter pandemischen Gesichtspunkten wieder geht, ist es uns super wichtig, dass wir an der Schule auch präsent sind. Oft ist es so, dass es beim ersten Mal schon sehr über die Lehrkraft gesteuert ist. Aber wenn wir dann ein paar Mal an der Schule sind, relativiert sich das auch und es sind immer wieder neue Gesichter. Wir sagen aber auch sowohl der Schulleitung als auch den LehrerInnen immer ganz klar, Kinder, die es brauchen, heißt nicht nur die aller verhaltenskreativsten OberchaotInnen, sondern es kann auch ein Kind brauchen, das sehr still, sehr funktionierend, sehr kooperativ ist und mal einen Raum braucht, in dem es ein bisschen über sich hinauswachsen und mal so seine wilde Seite kennenlernen kann. Und da ist es ganz oft auch so, dass LehrerInnen das sehr entlastend finden, dass sie nicht nur ihre leistungsschwächsten, auffälligsten, schwierigsten KandidatInnen schicken müssen, sondern dass sie halt die Möglichkeit wirklich zu sagen, okay, wenn ich mir meine 20 Kinder angucke, wer kommt mir denn da in den Sinn? Und wie gesagt, meistens ist es dann aber auch so, dass es sich rumspricht, dass Kinder sagen, ey, wenn ihr nächstes Mal da seid, bringe ich meine Freundin mit, ich erzähle dir das davon, es spricht sich rum. Und wir haben eigentlich fast immer eine sehr, sehr gute Mischung von Kindern, die es aus den unterschiedlichsten Gründen, denen es aus den allerunterschiedlichsten Gründen gut tut. Sowohl sozusagen die mit den sehr auffälligen, sehr großen Paketen, als auch die mit den weniger auffälligen, aber nicht umso kleineren Paketen, als auch die mit gar keinen Paketen, die aber trotzdem einfach Spaß daran haben und auch sozusagen viel draus ziehen, dass sie ihre MitschülerInnen mal in einem anderen Kontext kennenlernen und mit denen irgendwie auch nochmal einen anderen Draht finden. Das ist nämlich auch nicht zu verachten, haben wir die Erfahrung gemacht, dass gerade so die Kinder, die in Anführungszeichen funktionieren und so eine Gruppe auch stabilisieren, bei uns nochmal ganz anders erfahren, welche Ressourcen auch in ihren MitschülerInnen stecken. Und da bilden sich dann auch Freundschaften, die sich sonst vielleicht nicht bilden würden, weil das im Schulalltag alle ja schon auch so in ihre Gruppen einsortiert sind. Gell? So, ich geh dich mal draußen abgeben.
Genau, ist aber immer auf jeden Fall eine Mischung. Und wir sind jetzt sehr froh, dass nach Corona, aber ne, jetzt mit diesen dann doch wieder mehr Freiräumen im wahrsten Sinne, wir auch wieder mehr präsent sein dürfen. Eine Zeit lang ging es halt wirklich gar nicht und wir konnten so bis maximal noch zum Schultor mit FP2-Maske und ganz vorsichtig. Da hatten wir natürlich so ein bisschen, gerade da, wo wir schon länger waren, die Option mit den WhatsApp-Gruppen und was auch immer, wo wir eh schon mit Eltern in Kontakt sind, wenn die Nummern dann gleich bleiben, das ist ja auch immer wieder so ein Ding. Aber da grundsätzlich nochmal darauf aufmerksam zu machen, dran zu erinnern, das hat ja auch wieder was mit so einem Planungshorizont zu tun. Schaute erzählte vorhin schon von, also ein bisschen dieses ganze Thema Mental Space, ne? Also je mehr ich belastet bin durch welche Dinge auch immer, Armut ist eines von den Faktoren, einer dieser Faktoren, desto weniger habe ich auch den Headspace, so vorauszuplanen. Und, ne? Wir haben auch Familien dabei, die nicht auf dem Schirm jetzt hatten, dass die Ferien waren. Und dann kamen die Kinder morgens, als gingen sie zur Schule mit ihrem Ranzen und haben gemerkt, ach ja, stimmt, sind ja Ferien. Und dann haben sie halt auch noch mit reingenommen. Ne? Dann waren sie halt da. Und wir haben auch Kinder da, die stehen um 6.30 Uhr morgens vor der Schule und warten schon. Dann nehmen sie halt mit rein um 7.30 Uhr. Und das Programm selber ist dann, ne, immer 9 bis 16 Uhr und so weiter mit dem Rahmen, den Scholte erzählt hat. Das sind die ganz, ganz unterschiedlichsten Gründe, weshalb die Kinder bei uns sind. Und jedes Kind zieht auch so ein bisschen unterschiedliche Sache wahrscheinlich raus. Ja. Und das Hauptding ist, also das hast du mal so benannt, was man sieht, ist ganz oft dieses Lernen an den verschiedenen Sachen, sei es die Knete abwiegen und das irgendwie so zusammentun und dann mal in so einer ganz konzentrierten Einzelgeschichte, die auch mal nur 3 Minuten sind. Aber für manche Kinder sind 3 Minuten richtig lange. Du nickst schon, hast ein Kind im Kopf wahrscheinlich, wo es für 3 Minuten schon, das ist eine ganz, ganz krasse Leistung, das immer anzuerkennen. Hey, das hat jetzt geklappt und voll cool. Und dann gibt's aber auch wieder die chaotischeren von außen betrachtet Phasen, wo es Mathe, Fußball auf dem Hof und was auch immer passiert. Immer wichtig am Ende ist uns dabei, auch das den Lehrkräften bei uns mitzugeben, den Kleinlehrkräften, diese Reflexion am Ende wiederzufinden mit den Kindern und auch mit sich selber. Was hat mir jetzt gut geklappt? Worauf bin ich stolz? Was war cool? Wo habe ich anderen geholfen? Wo konnte ich Rücksicht nehmen? All diese Dinge immer nochmal an diesen manchmal ganz kleinen Beispielen vom Knetemischen oder vom Mathefußball zu finden, sich selber auf die Schulter zu klopfen und dann nochmal weiter zu gehen.
Ich würde eine Sache voll gerne ergänzen, oder ich weiß nicht, bremst mich, wenn du es gerade gesagt hast, als ich kurz draußen war, weil du auch gefragt hattest, wie das quasi zu den Lehrkräften an den Schulen zurückkommt. Wir versuchen da eine konkrete Form der Rückmeldung zu finden, die nicht ist, hier war ein 20-jähriger Lehramtsstudent und der kann alles, was du nicht kannst. Du blöde Kuh. Das, finde ich, ist auch wichtig, dass wir auch die Expertise, die KollegInnen, die mit diesen Kindern halt jeden Tag arbeiten und nicht für 2 Wochen und auch unter ganz anderen systemischen Zwängen stehend, dass man das anerkennt. Und das ist auch was uns total wichtig ist, das unseren jungen Erwachsenen mitzugeben. Einfach auch den Respekt und die Demut vor dieser Arbeit. Und das Tool, das wir dafür gefunden haben, ist, dass das, was wir rückmelden, ganz konkrete Situationen sind. Also konkrete Situationen, wir nennen das Sternmomente, in denen das Kind für sich einen Erfolg geführt hat oder irgendwas über sich gelernt oder erfahren oder erkannt hat, was es vorher, also wo irgendwas passiert ist, was cool war. So ein bisschen in dem Vertrauen, dass die LehrerInnen, und das melden sie uns auch zurück, mit diesen Rückmeldungen dann was anfangen können, auf welchem Niveau auch immer. Und das kann sowas ganz Konkretes sein. Ne? Wir hatten hier Abdul Malik vor vielen Jahren, der bei Climb rausgefunden hat, sein Problem ist der Stuhl. Der kann nicht im Sitzen arbeiten. Aber sobald man ihm anbietet, stell dich doch einfach hin, ein Arbeitsblatt nach dem anderen, rap, tak, 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 überhaupt kein Problem. Das ist super konkret. Das kann man genauso konkret zurückmelden. Es kann aber auch sein, wir waren im Kletterwald und der hat sich einfach die Zeit genommen, mit einem ganz verschüchterten kleinen Mädchen den allereinfachsten Parcours nochmal und nochmal und nochmal zu klettern. Ne, das hat nichts mit Schule zu tun, das hat nichts mit irgendwas zu tun, aber da hat uns das Kind in dem Moment überrascht und sich wahrscheinlich auch. Und wir haben so ein bisschen das Vertrauen darin, dass die PädagogInnen, auf die es in seinem Alltag trifft, mit solchen Situationen dann weiterarbeiten können. Oder sich zumindest für das Kind freuen und vielleicht in dem Kind auch was sehen, von dem sie immer wussten, dass es da war, aber nicht so genau, aber es halt noch nicht die Gelegenheit hatten, das rauszukitzeln. Das ist uns wichtig und das funktioniert auch ganz gut. Also wir kriegen immer mal wieder die Rückmeldung, dass diese Sternmomente als Rückmeldung, dass das hilfreich ist, dass das irgendwie sehr anschaulich ist, dass man damit weitermachen kann. Und das ist halt nicht dieses irgendwie, hier ist unsere tolle Methode und du blöde Lehrerin, warum machst du das nicht so? Das versuchen wir auch unseren Ehrenamtlichen sehr doll abzutrainieren, sondern halt mit Respekt und Demut daran zu gehen und immer den Blick auf die Stärken des Kindes zu fokussieren und das nochmal rückzumelden. Und der Rest ergibt sich dann.
Ja. Und also spätestens in Stunde 1 kriegt auch die Person, die am Anfang noch anders dachte, schon mit so, oh, also doch nicht so einfach, upsi. Dann so, okay. Und wenn die dann mitgekriegt hat, auch das fragen wir ja ab, ne, bei den Leuten so, okay, was für eine Art von Beruf findest du, ist ne, das Pädagogin, Pädagoge sein. Oh, ja, krass, habe ich Respekt vor, okay, das ist ja ganz schön viel mehr, als ich dachte vorher. Und vielleicht auch eine begründete Entscheidung zu treffen, hey, die Grundschule ist es nicht oder der Sozialraum ist es nicht. Mhm. Dann wäre auch fein. Oder dem nochmal eine Chance zu geben, beim nächsten Praktikum zu sagen, hey, ich will gerade da auch tätig sein. Auch so zum Thema Nachhaltigkeit. Ganz, ganz viele unserer Lehrkräfte machen danach noch so Ganztagskurse beispielsweise. Engagieren sich dann da in der OGS, jetzt in NRW oder machen noch ein Sprachförderangebot in Rheinland-Pfalz. An den Schulen selber, ja. Genau. Die haben die Schulen kennengelernt, die Kinder lieb gewonnen. Da kann es ja gar nicht anders, geht ja sehr schnell. Mhm. Und sagen dann, hey, und da ist ja noch was zu tun und da gibt's diese Möglichkeit, ich mache dann nochmal weiter. Ob das dann fürs nächste Praktikum für die Psychologie ist, wo sie studieren oder einfach so, weil es ihnen Bock macht. Wir haben ein Beispiel, eine Kollegin, die auch schon längst im Beruf war, auch gar nicht im Lehramt arbeitet, sondern was anderes macht, immer wieder zu uns zurückgekommen ist, auch mal auch nur für einen einzelnen Tag, um zu verstärken im Kletterwald, mal aber auch für die ganzen 2 Wochen. Die hat jetzt nochmal so eine Ausbildung auch als DATS-Lehrkraft, Deutsch als Zweitsprache-Lehrkraft gemacht und ist jetzt, hat sich also die Arbeit reduziert, um 1,5 Tage die Woche einfach an der Schule, wo sie bei Climb schon war, weiter mit der Schulsozialarbeit mitzuarbeiten. Und das ist natürlich richtig cool, weil das ja auch ganz oft die Sachen sind, die man so sagt, so, ach, es wäre doch cool, die Schule öffnet sich da noch und man kann irgendwie multiprofessionell arbeiten und so. Und die Leute, die es dann dadurch auch mitkriegen, hey, das ist mega der spannende Raum und die Kinder haben richtig was auf dem Kasten und die sind richtig cool und die haben es verdient, dass man da gute Sachen macht. Und gerade das System auch da, wo es schon, ja, entweder da, ne, da noch mehr zu stützen, wo es schon cool ist, darauf aufzubauen oder auch da, wo es eben brennt, da wo eine Lücke ist, auch reinzugehen, mit in der Ehrenamtlichkeit, in so einer Honorartätigkeit. Das ist natürlich mega wertvoll. Gerade an Schulen, wo vielleicht sonst die Menschen auch so ein bisschen zögerlich sind. Ich sage, oh, da will ich jetzt aber nicht unbedingt hin, weil das wäre dann doch eins zu hart. Kann auch eine begründete Entscheidung sein, ist ja genauso fein. Da bin ich immer Fan von, ne, dass kennenlernen, reflektieren, nochmal ausprobieren, dann eine begründete Entscheidung treffen. Vielleicht für die ersten 10 Berufsjahre dahin, dann nochmal gucken, weil das verändert sich ja auch über die Zeit mit so einer Professionalisierung. Es kann ja genau richtig sein, die ersten 10 Jahre in einer ganz anderen Schulform zu sein und später nochmal rüber zu wechseln.
Ja, auch die eigenen einfach Scheuklappen zu entdecken, ne? Und die eigenen Brillen zu entdecken, mit denen man auf die Kinder drauf guckt, mit denen man auf die Schule drauf guckt, mit denen man auf die eigene Arbeit drauf guckt, da eine Sensibilität für entwickeln. Das ist, glaube ich, das, was uns da an der Stelle wichtig ist.
Ich habe noch einen Gedanken eben gehabt, bevor wir auch gleich schon zu unserer Hausaufgabe kommen müssen. Das ging jetzt ganz, ganz schnell. Als ihr so gesprochen habt und über die Auswahl quasi, wer wird vielleicht vorgeschlagen von Lehrkräften und so, habe ich so ein bisschen gedacht, eigentlich bräuchten wir, und ich weiß jetzt auch gar nicht, wo dieser Gedanke hinführt in dem Gespräch, aber ich werfe es jetzt trotzdem so mal in die Runde, sowas wie Diagnose, Werkzeug, auch für so habituelle Fragen. Ne? Also weil oft haben wir ja Diagnose, Werkzeug immer so in Bezug auf Leistungen. Also wir lernen dann, okay, wie merke ich eigentlich als Deutschlehrerin oder was sind eigentlich Indizien dafür, dass da vielleicht eine Weiterleitung für LRS oder sowas nötig wäre und so fachbezogene Dinge. Und jetzt gerade im Gespräch habe ich gedacht, wahrscheinlich ist sowas wie ein Habitus super schwer messbar und es ist auch nicht für Lehrerinnen mal eben so machbar über einen Fragebogen oder so, aber vielleicht sowas wie eine Sensibilisierung für diese Dinge, verbunden mit einer natürlich dann automatisch Sensibilisierung für Diskriminierungsformen und so weiter, um das miteinander verbinden zu können oder vielleicht dann auch besser entschlüsseln zu können oder entpuzzeln zu können, was liegen da eigentlich für Fälle vor. Denn oft sehen wir ja nur als Lehrkräfte das letztliche Verhalten, also das Verhalten, was am Ende einer langen Kette und am Ende einer Sozialisation steht und verbunden ist mit einem Habitus, der erlernt, angeeignet oder wie auch immer ist. Und es ist ja oft gar nicht so leicht, hinter dieses Verhalten zu gucken in der alltäglichen Praxis. Und da irgendwie so, ja, wieso noch mehr Werkzeug, noch mehr Sensibilisierung zu haben, zu sagen, was davon ist eigentlich eine habituelle Frage? Also warum kann dieses Kind vielleicht gar nicht sich auf die und die Dinge konzentrieren? Hat das vielleicht auch was damit zu tun und nicht nur mit zum Beispiel einer Lernschwäche, die dann ja ganz oft erstmal so rausgehauen wird. Ne? Das Kind hat bestimmt eine Lernschwäche in dem und dem Bereich oder Konzentrationsstörung oder sowas, sondern woher kommt das eigentlich? Ne? Also ohne da jetzt direkt Expertin und also wir müssen nicht immer alles gleichzeitig sein zu werden, aber so, ja, ich dachte so, eigentlich wäre das vielleicht auch interessant oder wichtig, um da richtige Entscheidungen treffen zu können oder auch um Dinge zu sehen, die wir vielleicht oft übersehen, weil wir es eben auch anders gelernt haben oder unser Blick anders geschult ist oft als Lehrkraft und der letztlich, und das ist vielleicht bei GrundschullehrerInnen nochmal ein bisschen anders, aber vor allen Dingen dann auch auf dem Gymnasium doch ein sehr fachlicher Blick irgendwie bleibt oft und ja, das waren einfach so Gedanken, die mir da gerade nochmal so ein bisschen durch den Kopf gegangen sind, weil es natürlich auch absolute Fehlschlüsse geben kann. Und gerade deshalb ist es ja auch wichtig, dass das letztlich nicht an Einzelpersonen irgendwie hängt. Ne? Also das habt ihr eben ja auch sehr eindrücklich beschrieben, ne? Dass sich das dann irgendwie auch fügen kann, dadurch, dass einfach mehr Leute da drauf schauen und sich das dann dadurch irgendwie dann doch letztlich ergibt, dass unterschiedliche Leute Zugang zu diesen Programmen bekommen und so. Aber ja, schön wäre es natürlich, wenn auch Lehrkräfte das schon von vornherein ein bisschen breiter aufgestellt als Werkzeuge hätten.
Ich glaube, die Richtung, in die du sprichst, geht ja auch in Richtung Kompetenzorientierung, ne? Eine Erweiterung des Begriffs von was ist Lernen und auch was sind Erfolge, die nicht sind, das Kind hat die 7er-Reihe gelernt, sondern was steckt da an Lernerfolgen vielleicht auch dahinter? Und das ist schon was wir auch mit unseren Ehrenamtlichen immer mal wieder versuchen zu diskutieren und auch zu sensibilisieren. Und manchmal, das ist ja auch die Freiheit, die wir haben, dass wir sozusagen keinen Lehrplanzwängen unterliegen in den Ferien, dass wir sagen, plan doch mal eine Stunde, nicht mit einem inhaltlichen Ziel, sondern mit einem Ziel von, jedes Kind hat mit einem anderen Kind zusammengearbeitet. Oder jedes Kind hat sich bei einer Sache richtig viel Mühe gegeben. Also von der Kompetenz, Sachen zu planen und sich dann zu überlegen, woran würde ich denn merken, dass dieses Ziel erfüllt wäre. Das ist was, was mir dazu spontan einfällt. Wir sind tatsächlich davon weggegangen, die KlassenlehrerInnen, also die sozusagen regulären LehrerInnen, vorher zu fragen, was sie wollen, was die Kinder lernen in den Ferien. Weil erstens, weil das Erwartungen weckt, die wir gar nicht erfüllen können. Und weil wir gemerkt haben, die Kinder haben ja schon auch selber eine Agency, was sie für sich aus dem Programm rausziehen wollen. Und das ist vielleicht auch was ihre Lehrerin gar nicht auf dem Schirm hat, was für sie aber voll der Aha-Effekt ist. Also das hat für mich ganz viel mit diesem Aus-Rollen-Ausbrechen zu tun. Ne? Das ist, glaube ich, so auch der Luxus des Externen an der Stelle, dass man sagen kann, man macht wie so ein Buffet und vertraut darauf, dass das Kind sich das rausnimmt, was für es gerade Thema ist, auch wenn das vielleicht kein Erwachsener gerade sieht und weiß.
Ich bin gerade, ich habe gerade voll Igor im Kopf.
Ja.
Aus Willi, Hamburg-Wilhelmsburg. Dessen Kleinziel, da ist auch wieder so ein Ding mit, na dann frag doch das Kind. Also, weil da sind wir wieder bei Ressourcen, ne? Und es natürlich wäre es schön, wenn wir immer doppelt und dreifach gesteckt in der Klasse wären, hätte immer jemand den Beobachtungshut auf, weil während du irgendwie guckst, wie ist da mein ganzer Plan für die Stunde, kann ich ja gar nicht jedes Kind total im Blick haben, alles ganz ruhig beobachten, das geht ja nicht. Wenn ich aber mal den Luxus habe, einfach nur zuzugucken, bemerke ich vielleicht, dass das Kind, obwohl es am Ende ein fast leeres Blatt abgibt, sehr, sehr viel Zeit damit verbracht hat, ganz genau abzumessen, wie ich das jetzt darstellen könnte. Was ja auch sehr in den Kompetenzerwerb reingehen kann. Die Lehrkraft, die dann aber sozusagen nur sehen kann, am Ende, das Blatt ist ja fast leer. So ein Mist war ja eh klar, hat nicht geklappt oder was habe ich jetzt falsch gemacht, wie auch immer. Weil das aber oft nicht geht, auch wegen, ne, Lehrkräftemangel und wie ist da die Struktur. Die Kinder selber fragen. Und ne, zurück zu Igor, dessen Kleinziel, Lernferienziel, war wirklich jedes Mal, ich möchte friedliche Pausen haben. Ich möchte friedliche Pausen haben. Man denkt so, krass, wenn man den sonst so auch auf dem Schulhof oder auch zwischendurch beobachtet hat, dachte man so, okay, gut, das mit in der Pause und sehr messbar und spezifisch, sondern beim ziemlich smarten Ziel schon, dann hat man auch verstanden, warum. Und nach und nach hat das auch immer mehr und immer besser und am Ende sogar komplett geklappt, weil er sich immer wieder sehr doll vorgenommen hat, sich dann selber diese Rückmeldung geben konnte. Wie hat das jetzt geklappt? Worauf bin ich da schon stolz? Was kann mir noch helfen? Mit diesen, ne, wir haben so ein Containersystem, nennen wir das. Jedes Kind hat so ein Containerschiff und anhand von verschiedenen Farben wird halt immer wieder reflektiert. Okay, rot, ich kann etwas richtig gut, es hat mir geholfen. Und dann hat Igor irgendwann festgestellt, ich kann richtig gut merken, wenn ich unangenehme Gefühle habe. Das ist mega die coole Kompetenz, ein sehr, sehr sensibles Kind. Und der nächste Schritt war dann, um dann Rücksicht auf die anderen zu nehmen und nicht mit Stühle werfen und sonst was anzufangen, gehe ich dann raus. Und wenn es nur war, ein paar Schritte weg, um mich einmal zu beruhigen und runterzuzählen von 10 bis 0 oder was auch immer. Und so konnte er sich immer mehr dem nähern, diese friedlichen Pausen zu haben und später sogar friedliche Schultage und hoffentlich ein friedliches Leben, was er dann in Frieden auch führen darf. Und er ist in einer weiterführenden Schule und hat sich richtig doll gemacht. Und das war schon ein langer Weg. So, und für den war vor allem das und gar nicht so sehr irgendeine 1x1-Reihe oder neue Buchstaben zu lernen. Also das war noch gar nicht dran. Die anderen Sachen waren halt dran und das war erstmal diese Basis. Und da immer wieder mit dem Kind selber drüber zu reden, was kommt denn als nächstes, was möchtest du als nächstes schaffen, was kannst du schon gut, was kann dir dabei helfen, was hat jetzt geklappt, was klappt gleich, was nehmen wir uns vor, so ganz, ganz kleinschrittig. Das kann so eine ganz tolle Selbstrückmeldung auch sein, vom Kind an sich selber. Gar nicht mit einer Belohnung, mit einer Note, mit irgendwas verbunden. Und in so einem Gespräch, manchmal können aber auch nach und nach die Kinder das dann schon ganz alleine, in so kleinen Gruppen oder mit sich selber tun. Das geht auch vielleicht schon ein bisschen in Richtung, die Hausaufgabe sein könnte. So ein bisschen wie ich meinen Morgen immer mit so einem Dankbarkeitstagebuch, ne, wofür bin ich heute dankbar, anfange und dann nochmal auf mein Ziel fokussiere, kann man sie auch genauso rückwirkend nochmal, worauf bin ich heute stolz und was hat schon gut geklappt, wofür kann ich mir auf die Schulter klopfen, um wieder diesen Schutzfaktor ein bisschen mehr aufzubauen.
Ja, okay. War das jetzt quasi schon die Hausaufgabenformulierung und vor allem die Frage ist ja, wer soll denn diese Hausaufgabe zu welchem Zeitpunkt oder mit Bezug auf was denn machen?
Ich würde auf jeden Fall nochmal den Moment nehmen, dass wir es ein bisschen ordentlicher formulieren, damit man auch bei der Überprüfungsfrage gut mitkriegt, hat es funktioniert. Ich hatte gerade ja schon kurz das Stichwort Dankbarkeit gesagt. Wenn ich darf, würde ich einen kurzen Shoutout an Menschen loswerden, denen wir dankbar sind dafür, dass wir unsere Arbeit machen können, wenn das passt.
Ja, sehr gerne.
Richtig cool. Das sind natürlich zuallererst die Partnerinnen und Partner, die KollegInnen an den Schulen, die Schulleitungen, Schulsozialarbeit, Ganztagskoordinatorinnen, unsere tollen Mitarbeitenden und die Ehrenamtlichen, auch die Partner in den Ämtern, die alle ganz schön mutig sind, sich auf sowas einzulassen. Und mit an einem Strang ziehen und natürlich auch die, die es mit finanzieren, zum Beispiel Stiftungen, sei es die RAG-Stiftung, die Hauptförderin ist fürs Ruhrgebiet, wo wir ganz, ganz stark wachsen, wo wir auch genau im richtigen Ort sind. Da gab es gerade so einen ganz spannenden Zeitartikel, im Toten Winkel heißt der. Ich komme ja selber aus dem Pott, deshalb ist mir das sehr nah auch gegangen, da sind wir genau richtig. Oder auch eine deutsche Postcode-Lotterie als Soziallotterie, die uns da ermöglicht, auch Kapazitäten aufzubauen, um immer mehr und zu professionalisieren und zu wachsen und in neue Kommunen zu kommen. Genau, das wollte ich immer gerne loswerden als Shoutout. Dankeschön. Die Hausaufgabe ist auf jeden Fall die Containerrunde, genau. Wer jetzt auch sich fragt, wie das alles genauer funktioniert und was zum Nachlesen möchte, auf, das könnt ihr bestimmt auch verlinken, www.klein-lernferien.de. Finden sich alle möglichen Infos zum Konzept, zu dem, was wir alles schon tun, wo wir arbeiten. Wer mitmachen möchte, sei es, weil die Person vielleicht überlegt, einen Quereinstieg zu machen, schon Lehramt studiert oder einfach Bock auf zwei richtig spannende Wochen hat, bei denen man was Gutes tun und richtig doll über sich hinaus wachsen kann. Der kann auch gehen, ist aber auch natürlich verlinkt auf www.klein.team, wo es ganz viele Dinge zum Nachlesen gibt. Da findet man auf klein-lernferien.de unsere Container. Das sind die, wir nennen das Zukunftskompetenzen, man kann es auch überfachliche Kompetenzen nennen, hatte ich gerade schon erzählt, rot, mir hat was geholfen, heute, was ich richtig gut kann. Oder blau, da habe ich Rücksicht genommen. Oder dunkelgrün, ich habe was geschafft, auf was ich stolz bin. Diese sechs Farben und Kompetenzen finden sich da auf klein-lernferien.de, da kann man sie nachschauen, nachschlagen. Und die Hausaufgabe ist, morgen Abend dir 5 ruhige Minuten zu nehmen, und diese Kompetenzen einmal durchzugehen und zu gucken, wofür würde ich mir diese farbigen Container heute geben? Mit einem Beispiel. Ich würde zum Beispiel mir heute einen lila Container geben, dafür, dass wir das hier auf unserer Seite zu dritt mit unseren drei Mädels, also hier Charlotte, die kleine Rouge und ich, und auch mit euch zusammen nach langer Planung uns zusammenfinden konnten und gemeinsam diese Aufnahme gemacht haben. Und so kann jeder für sich das einmal durchgehen und gucken, ob sowas, so eine Rückmeldung, so eine Ritualisierung, was sein könnte, um sich selbst zu reflektieren, sich selbst daran zu erinnern, was ist schon da und worauf will ich vielleicht morgen aufbauen.
Cool.
Wunderbar.
Vielen Dank. wir packen alles in die Shownotes, wie immer, würde ich sagen, damit man das auch alles auf einen Blick findet. Und dann sind wir auch gespannt und gucken uns das Ganze auch nochmal an.
Das werden wir tun. Genau. Vielen, vielen Dank. Es war schön, dass ihr bei uns wart.
Ja, danke schön für die Einladung in die Teeküche.
Gerne.
Ja, abends schaut der Winter aus dem Hintergrund. Genau, also danke schön und bis zum nächsten Mal. Und einen schönen Schultag.
Ja. Tschüss und
vielen
danke.
Dank fürs Zuhören.
Ja, tschüss, bis bald.
Tschüss.